Die meisten Menschen haben heute an Ostermontag frei. Viele genießen das verlängerte Wochenende. Aber was genau an Ostern eigentlich gefeiert wird, das können immer weniger noch selbstverständlich sagen. Und in der Schule zeigt sich das besonders deutlich. Osterhasen, das geht gerade noch, bei Auferstehung wird es dann schon schwieriger. Welche Bedeutung hat das Osterfest heute überhaupt noch in der Schule? Kann sie jungen Menschen noch erschließen, worum es an Ostern geht? Oder ist das Christliche dort längst so sehr an den Rand geraten, dass es die Sinnfragen junger Menschen einfach nicht mehr beantworten kann? Darüber spreche ich jetzt mit Privatdozent Dr. Axel Bernd Kunze. Er ist Schulleiter an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Weinstadt und er beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen von Bildung, Religion und Pädagogik. Herzlich willkommen, Herr Kunze, im Lehrerzimmer.
Ja, herzlich willkommen und frohe Ostern.
Ihnen auch. Ja, gehen wir doch gleich mal ganz grundlegend rein ins Thema. Welche Bedeutung kann denn das Osterfest für die Schule und für den Schulalltag ganz allgemein haben?
Also das Osterfest ist ja das wichtigste Fest im Kirchenjahr, auch wenn Weihnachten vielleicht scheinbar die größere Bedeutung hat, stellt auf jeden Fall ein zentrales Sinnangebot dar. Und ich denke, darüber sollten wir auch in der Schule sprechen, denn ich denke, dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin für Sinnfragen ansprechbar sind, gerade auch in der jetzigen Zeit. Bei uns an der Fachschule spielt Ostern insofern eine Rolle, weil es sich auch immer verbindet, nicht nur mit dem Kirchenjahr, sondern auch mit dem Jahreslauf, Frühlingsanfang. Und das spielt in den Kindertageseinrichtungen eine große Rolle und wird dort auch regelmäßig thematisiert.
Jetzt sagten Sie ja gerade schon in den Kindertagesstätten und in der Schule.
Ja, wir bilden ja Erzieher und sozialpädagogische Assistenten aus, die dann später eben in der Krippe, im Kindergarten oder auch in der Schulkindbetreuung arbeiten werden. Ich habe jetzt mehrere Praxisbesuche gemacht in der letzten Woche oder in anderthalb Wochen und da wurde sehr oft das Thema Frühling thematisiert. Und ich habe auch erlebt, dass man beides miteinander verbinden kann, über den Zugang vom Frühlingsanfang dann auch die Brücke schlagen kann zum Osterfest.
Wie erleben Sie denn den Umgang mit Ostern oder religiösen Themen in der Ausbildung der Erzieher und Pädagogen? Wird es irgendwie schwieriger, über religiöse Themen zu sprechen?
Also wir müssen sicherlich damit rechnen, dass die religiöse Sozialisation abnimmt. Das merkt man schon. Man muss auch mehr erklären, weil bestimmte Geschichten oder Hintergründe nicht mehr bekannt sind. Aber es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. Bei uns geschieht das sehr stark über sogenannte schwere Themen. Dazu zählt eben auch der Umgang mit Tod und Trauer. Der Tod der Großeltern, das spielt in Kindertageseinrichtungen eine große Rolle. Insofern ist es auch wichtig, dass sich die angehenden pädagogischen Fachkräfte damit auseinandersetzen. Es hängt sehr viel davon ab, dass im Religionsunterricht ein entsprechender Beziehungsaufbau passiert, damit solche ja doch auch intimen Fragen behandelt werden können oder angesprochen werden können. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass es immer wieder auch zu persönlichen Einzelgesprächen kommt, die nicht unbedingt in der Klassengemeinschaft thematisiert werden, aber wo einzelne Schüler oder Schülerinnen dann auch das Gespräch suchen.
Wie gestalten Sie die Osterzeit in Ihrer Schule konkret?
Wir haben dieses Schuljahr etwas Neues versucht. Im vergangenen Jahr hatten wir Passionsandachten, das heißt kürzere Impulse, die in der Pause stattfanden, über die Passionszeit verteilt. In diesem Jahr haben wir gesagt, wir gestalten diese Woche vor den Osterferien, sodass jeweils am Ende der zweiten Unterrichtsstunde die Schulgemeinschaft zusammenkommt und dann von einer Klasse vorbereitet ein sogenannter Osterimpuls stattfindet, der eben auf das Osterfest hinführt. Und traditionell ist es so, dass wir am ersten Tag nach den Osterferien dann mit einem großen Ostergottesdienst den Unterricht wieder beginnen.
Würden Sie sagen, dass sozusagen der Gedanke der Auferstehung das Zentrale jetzt auch in der Vermittlung ist oder eher die Passionszeit davor?
Also es geht schon um Auferstehung, das steht im Vordergrund, auch jetzt bei diesen Osterimpulsen. Natürlich gehören Gründonnerstag und Karfreitag auch dazu, das kommt auch zur Sprache. Aber es geht vor allen Dingen darum zu vermitteln, was Ostern vom christlichen Gehalt her bedeutet. Das ist eben mehr als Neuanfang im Frühling oder irgendwelche Aufbrüche, die wir immer mal wieder im Alltag erleben. Das können kleine Ostererfahrungen sein, die zu dem Thema hinführen. Aber wichtig ist uns schon, in dem Ostergottesdienst auch deutlich zu machen, was hier passiert, ist eben eine wirkliche Neuschöpfung. So wie es eben auch die Evangelien erzählen, Die Ostererscheinungen sind ja mehr als Erscheinungen oder Visionen, sondern es geht tatsächlich um die personale Begegnung mit einer Person, die vorher tot war, die am Karfreitag gestorben ist. Das sollte im Ostergottesdienst schon rüberkommen. Wir haben das im vergangenen Jahr thematisiert. Also ich muss dazu sagen, es nehmen auch die Kinder von dem benachbarten Kinder- und Familienzentrum teil mit einem szenischen Spiel, bei dem eine Raupe eine Rolle spielte. Das war sozusagen die Analogie, aber wir sind nicht dabei stehen geblieben, sondern es ging dann darüber hinaus tatsächlich auch zu der Ostererfahrung der Jünger zu kommen.
Sie sagten mir im Vorgespräch, das fand ich ganz interessant, dass muslimische Schüler es leichter fällt, über religiöse Themen zu sprechen als christlichen Schülern. Woher kommt diese Verlegenheit des Christlichen?
Ich glaube, es hängt viel damit zusammen. Natürlich gibt es auch unter den muslimischen Schülern eine Bandbreite, aber es hängt viel damit zusammen, wie eben Religion auch in der Familie gelebt wird, wie selbstverständlich Religion gelebt wird. Das betrifft auch christliche Schüler. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die religiösen Rituale, die Prägungen der jeweiligen Kirchenjahreszeit bei den orthodoxen Schülern, die wir auch haben, zumeist sind es dann griechisch-orthodoxe, sehr viel stärker noch vorhanden ist und dass die das auch sehr viel selbstverständlicher in den Unterricht einbringen. Bei muslimischen Schülern, ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, es war ja das Ende des Ramadans und ich hatte dann einen Praxisbesuch und da wurden dann Kekse gereicht. Nicht nur mir, sondern die Schülerin hat das eben in der Einrichtung, in ihrem Team dort begangen und hat eben was mitgebracht und gesagt, wir feiern eben heute Bayram. Und hat dann auch ganz selbstverständlich, ich habe dann nachgefragt, dann hat sie ganz selbstverständlich erzählt, dass sie jetzt am Freitag, ist ja ein Arbeitstag, aber am Samstag werde sie dann mit ihren Freunden und Mitschülerinnen, die eben auch muslimisch sind, dann abends noch feiern.
Wenn Sie gerade vom Ramadan sprechen, genau, es fiel die christliche Fastenzeit und der Ramadan dieses Jahr zeitlich zusammen. Wie haben Sie denn die Debatte um das Fasten muslimischer Schüler wahrgenommen, auch im Vergleich zu christlich fastenden Schülern? Also vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Mir kommt es so vor, als würde vor allen Dingen es um den Ramadan gehen, aber weniger um das christliche Fasten. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, es ist sicherlich so, dass die Fastenzeit bei uns unter den christlichen Schülern gar nicht thematisiert wird. Also im Religionsunterricht wird schon darüber gesprochen. Das gehört, wenn man sich mit dem Kirchenjahr beschäftigt, zusammen. Aber das spielt im Alltag keine Rolle. Bei den muslimischen Schülern ist es so, dass die durchaus erzählen, wenn sie für sich den Ramadan auch tatsächlich begehen und mitfeiern. Konflikte gibt es bei uns an der Schule jetzt nicht. Das mag anderswo anders sein. Das hängt sicherlich auch mit dem konfessionellen Charakter zusammen. Und wer sich eben für unsere Schule entscheidet, Schülerschaft ist genauso heterogen wie anderswo auch, aber der muss eben für sich schon mal die Frage geklärt haben, dass er das besondere christliche Profil der Schule mitträgt.
Aber wäre das nicht auch gerade eine Möglichkeit, eine Gelegenheit im Religionsunterricht, überhaupt im Schulunterricht, Religion erfahrbar zu machen, über Religion zu sprechen, dass man eben auch das christliche Fasten bespricht. Es geht ja auch nicht nur ums Essen fasten, man kann ja auf ganz verschiedene Art und Weisen, gerade für Kinder und Jugendliche, auf ganz verschiedene Art und Weisen fasten.
Ja, das haben wir in den Jahren davor auch schon mal thematisiert, da kam das zur Sprache, dass es eben tatsächlich nicht nur um Mäßigung bei der Nahrungsaufnahme geht, sondern ja auch um andere Dinge, die uns fesseln, von denen wir nur schwer loslassen können, die uns auch im Alltag immer wieder binden, Zeit kosten, Zeit fressen. Das haben wir schon gemacht. Man kann sozusagen in einem Schuljahr ja nicht immer alles thematisieren. Und im Religionsunterricht, das berichten auch die Mitglieder der Fachkonferenz immer wieder, ist es sehr befruchtend, dass die Schüler mit den unterschiedlichen Religionen auch ihre Sicht einbringen. Da hat sich in den letzten Jahren, seit eben die religiöse Vielfalt auch gewachsen ist, deutlich was verändert. Und es muss sozusagen nicht mehr nur von der Lehrkraft oder über die didaktischen Materialien reingeholt werden, sondern da kommt dann tatsächlich ein ganz lebendiger Austausch zustande. Das ist ja oft sowieso dann der bessere Gesprächsanlass, weil die Gleichaltrigen untereinander sich dann auch gegenseitig befragen und nachfragen. Und die Einzelnen dann eben auch sehr viel lebendiger Auskunft geben können.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Ramadan und Islam. Es gab vor kurzem eine ZDF-Kindersendungsfolge Logo, also das ist so eine Kindernachrichtensendung. Da wurde der Islam und der Ramadan sehr, sehr positiv dargestellt und das Christentum dagegen fast immer nur mit problematischen Vorzeichen. Was macht sowas, wenn kleine Kinder, also die Logo-Sendung ist ja eher für kleine Kinder, wenn die das so dargestellt bekommen? Beziehungsweise was sagen sie überhaupt dazu, dass das so gemacht wurde im ZDF?
Das ist tatsächlich eine schwierige Entwicklung. Das Christentum schwindet. Wir haben ja erst vor kurzem die neuen statistischen Zahlen wieder gehört. Dann beruhigt man ein bisschen, ja, die Kirchenaustritte haben sich zumindest verlangsamt. Ich denke, das bleibt bei den Kindern nicht ohne Wirkung. Die nehmen schon sehr deutlich wahr, was in ihrer Lebenswelt präsent ist und was nicht. Und da haben wir tatsächlich eine Schwierigkeit, die Selbstverständlichkeit über das Christentum zu sprechen, so die Alltäglichkeit auch über christliche Themen zu sprechen, die ist tatsächlich deutlich geringer geworden. Was kann man da machen? Das ist nicht ganz einfach. Ich nehme schon wahr, dass Auszubildende auch ganz gezielt nachfragen. Ich unterrichte jetzt zwar Pädagogik, bin aber selber ja auch Theologe. Das sind immer wieder Erfahrungen, die man macht. Und das heißt, das Interesse ist da. Und dann ist es eben auch wichtig, dass die Auszubildenden im Schulkontext auch tatsächlich Antworten auf ihre Sinnfragen, die religiösen Fragen bekommen. Also dass wir nicht ausweichen, über etwas anderes reden. Über politische Anliegen oder über die gesellschaftliche Relevanz der Kirche. Sondern wir müssen wieder stärker, und da tun sich die Kirchen im Moment in dieser Phase, wo sie deutlich abbauen, sehr, sehr schwer, tatsächlich auch das anzubieten, was ihre Kernaufgabe ist und was diejenigen, die kommen, auch suchen. Und ich bin persönlich auch aus privaten Gründen in anderen Ländern, da nehme ich das sehr viel deutlicher wahr, dass man sehr viel offensiver auch auf Kirchenbesucher zugeht, dass es Glaubenskurse gibt. Es ist auch sehr viel präsenter, dass in der Gemeinde Personen sind, die sich auf die Taufe vorbereiten. Und da tun wir uns in unserem Land sehr, sehr schwer. Das wird immer so ein bisschen, habe ich den Eindruck, versteckt.
Sie sagten ja gerade, dass die Kirchenaustritte zwar etwas langsamer geworden sind, aber durchaus ja in hoher Zahl anhalten. Was sehen Sie denn für Gründe für die Kirchenaustritte, sowohl in der katholischen wie in der evangelischen Kirche?
Es gibt sicherlich die Themen, die öffentlich diskutiert werden. Die Missbrauchsskandale haben eine große Rolle gespielt. Es ist aber auch ein Verlust an Selbstverständlichkeit. Man vermisst auf der einen Seite nichts mehr. Insofern dokumentieren die Kirchenaustritte jetzt eine Entwicklung, die schon sehr, sehr lange anhält. Auf der anderen Seite erlebe ich aber immer wieder im persönlichen Gespräch auch, dass der Kirchenaustritt begründet wird, ich habe Schwierigkeiten mit der Kirche, mit dem, wie sich politisch verhält, was organisatorisch, strukturell läuft. Ich will eigentlich nicht aus der Kirche austreten, aber ich kann das, was ich konkret erlebe, sozusagen nicht mehr mittragen. Das passiert auch im Schulalltag, wobei das da noch eine weniger große Rolle spielt. Für viele stellt sich ja die Frage dann tatsächlich erst, wenn sie eben auch Kirchensteuer zahlen müssen.
Aber inwiefern ist tatsächlich die Kirche selber schuld an diesem Bild, auch was man von ihr hat? Also müsste die, weil ich ja gerade diese Logo-Sendung angesprochen habe, müsste nicht eigentlich die christliche Kirche da aufschreien und einen Protest der Bischöfe oder von wenigstens von vereinzelten Pfarrern laut werden, dass man das Christentum so in unserer Gesellschaft nicht darstellen sollte in einer Kindersendung?
Ja, das wäre wünschenswert. Aber die verfasste Kirche, wie wir sie haben, ist ja, das ist Tradition unseres kooperativen Staat-Kirche-Verhältnisses, in sehr viele gesellschaftliche Zusammenhänge immer noch eingebunden. Die Kirchen sitzen ja auch in den Fernsehräten und so weiter. Und ich habe den Eindruck, man will sozusagen keine Konflikte schüren und tritt dann eher leise. Man spricht Probleme, Konflikte nicht an und hofft, dass man eben dieses kooperative Verhältnis nicht verliert. Das kann aber möglicherweise auch nach hinten losgehen. Selbstbewusst auftreten, ohne dabei starr oder traditionalistisch zu werden, aber die eigene Botschaft nicht unter Wert zu verkaufen, das wäre wichtig. Und ich glaube, vielleicht kann man das psychologisch oder sozialpsychologisch erklären, dass viele Verantwortliche in den Kirchen sich da auch selber im Weg stehen, weil es eben sehr, sehr schwierig ist, Liebgewonnenes und das, was sich eingespielt hat und das, was man ja auch gesellschaftlich an Bedeutung und an Relevanz mal hatte, aufzugeben, beziehungsweise jetzt eine neue Form von Kirche zu entwickeln. Vielleicht müsste die Erneuerung da eher aus den Gemeinden herauskommen, aus engagierten Kreisen in den Gemeinden und weniger von oben.
Okay, dann gehen wir mal wieder ein Stück zurück in den Religionsunterricht selbst. Wie erleben Sie denn den Religionsunterricht heute? Sehen Sie da auch eine Verwässerung oder hält der noch, was er eigentlich leisten könnte?
Also der Religionsunterricht ist sehr, sehr wichtig, weil er im Schulalltag sehr viel Beziehungsarbeit leistet. Und diese Beziehungsarbeit ist auch wichtiger geworden. Man muss ja zunächst mal Vertrauen aufbauen, um dann eben auch über persönliche oder intime Themen zu sprechen, mit der notwendigen Distanz, die wir im Schulalltag immer wahren müssen. Wir dürfen ja nicht übergriffig werden. Aber es braucht sehr viel Beziehungsaufbau, Vertrauensarbeit. Das ist auch durchaus fordernd für die Lehrkräfte. Das hat sich deutlich verändert. Die Gefahr der Verwässerung, ich sehe vielleicht zwei Gefahren. Wir müssen, wie gesagt, tatsächlich über den Kern des christlichen Glaubens dann auch sprechen. Also wir dürfen nicht das, was wir als Botschaft anzubieten haben, banalisieren oder irgendwie in Analogien auflösen, sondern es muss tatsächlich dann auch über die Kernthemen gesprochen werden, also anhand biblischer Geschichten etwa. Bei uns thematisieren wir das ja zum Beispiel, weil es ja auch um die Arbeit mit Kindern geht, über Kinderbücher zu religiösen oder biblischen Themen. Das Zweite ist, was ich mit Sorge betrachte, dass sich das Verhältnis oder Verständnis von Konfessionalität auflöst. Es ist klar, ein Religionsunterricht, wo auch die Schülerschaft heterogener wird, muss sich darauf einstellen und muss eben auch die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bekenntnisse einbinden. Aber ich kann immer nur aus der eigenen Konfessionalität heraussprechen, mit der notwendigen Offenheit. Wenn ich diese Konfessionalität aufgebe, dann verwässert es sozusagen, weil am Ende irgendwie alles gleich aussieht.
Weil Sie ja gerade vom Kern des christlichen Glaubens gesprochen haben, beziehungsweise auch von der Botschaft. Was wäre denn das so runtergebrochen? Gerade wenn wir nur heute an Ostermontag sind, dann können wir die Botschaft doch gern mal in den Äther senden.
Also Ostern, ich hatte schon gesagt, hier beginnt etwas Neues, das wir mit den üblichen Erklärungsmustern nicht einholen können. Ich mache das immer sehr gern deutlich, wenn wir davon ausgehen, wenn der christliche Glaube davon ausgeht, dass Gott voll und ganz Mensch wurde, dann heißt das eben auch, er ist voll und ganz gestorben. Wir dürfen also diese Dunkelheit des Karfreitags nicht überspielen. Das wird auch manchmal getan, wenn man, es gibt ja die christliche Tradition der Kreuzverehrung, da wird dann mit Blumen oder so gearbeitet. Ich halte es für sehr schwierig. Nein, es ist ein Tag der vollkommenen Dunkelheit. Das muss man auch aushalten. Das sind ja auch Erfahrungen in unserem Leben. Und dann bricht Ostern eine neue Wirklichkeit ein und wir erleben, dass derjenige, der tot war, eben tatsächlich aufersteht zu einem neuen Leben. Nicht als Erscheinung, nicht als Vision, sondern als Person greifbar, erfahrbar wird in einer neuen Beziehung. Das ist sozusagen der Kern von Ostern, den wir nicht kleinreden dürfen. Das muss natürlich immer wieder runtergebrochen werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt an unsere Ausbildung denke, Kinder verstehen das vielleicht sehr viel einfacher. Wir machen uns oft viele Gedanken, können wir das so thematisieren, kann man das so darstellen, kann man das mit Kindern so besprechen. Die finden ihre eigenen Erklärungen. Ich habe mir also in diesem Jahr verschiedene Bilderbücher, Kinderbücher angeschaut, wie da mit dem Thema umgegangen wird. Und da gibt es tatsächlich Titel, da ist der Karfreitag, wenn der dargestellt wird, vollkommen dunkel. Man ist fast erinnert, in der kindlichen Bildsprache natürlich, aber fast erinnert an den Isenheimer Altar in Colmar, wo also wirklich alles dunkel ist. Wir hatten eine Veranstaltung in diesem Jahr in unserer Schule, da ging es auch um die Frage, wie kann man Kindern überhaupt Tod und Sterblichkeit erklären? Und da ist deutlich geworden, viele Fragen, die stellen sich den Kindern nicht. Die sehen den Tod als eine Realität und da müssen wir nicht unbedingt was beschönigen. Wir müssen es natürlich entwicklungsangemessen erklären, das ist klar, aber nicht beschönigen. Man kann natürlich, gerade wenn Kinder noch kleiner sind, auch eine Brücke schlagen. Ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, da wurde sozusagen die Ostergeschichte vom Karfreitag, Karsamstag bis zum Ostermorgen aus der Sicht eines Hasen erzählt, ohne dass es aber dadurch banalisiert würde, sondern das war ein Zugang für noch sehr junge Kinder, die ja den Osterhasen erleben. Das spielt eine Familie eine Rolle, Schoko-Osterhasen. Das fand ich eine sehr angemessene Form, weil der christliche Kerngehalt dabei nicht unter die Räder gekommen ist.
Über die Bedeutung des Osterfestes für Schule und für Erziehung sprach ich heute mit dem Religionspädagogen Dr. Axel Bernd Kunze. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Ostern.
Ihnen auch, Frau Kramer. Vielen Dank.